Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Schön, wieder in eurer Mitte zu sein. Bin ja hier schon die letzte Zeit ziemlich Stammgast geworden, muss ich feststellen. Und von daher freue ich mich, wieder ein Stückchen hier nach Hause zu kommen. Herzlichen Dank für den Einstieg in diesen Gottesdienst. Das ist ja alles wirklich super abgestimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was zu predigen habe. Das ist ja schon fast alles Entscheidende gesagt worden zum Thema orientierungslos. Aber eins möchte ich doch sehr deutlich betonen, auch wenn es sehr der Illustration gedient hat, ich habe nichts mit der Sperrung der Straße zu tun. Keinen Kontakt zu den Straßenbehörden gehabt im Vorfeld oder so, sondern das ist alles vom Herrn Geschenk. Es geht heute darum, Orientierung zu finden, und das ist hier eine wichtige Geschichte. Haben wir gerade jüngst auch wieder sehr ausführlich erlebt. Am Freitag, jetzt vorgestern, sind wir zurückgekommen von einer 4,5-wöchigen Tour durch Skandinavien. Jetzt mache ich euch den Mund wässrig. Wir waren in Norwegen und Schweden. Unter anderem haben wir uns auch Oslo und Stockholm angeguckt. Und ja, einerseits schön, andererseits, wenn man mit dem Wohnmobil in so eine Großstadt fährt, das ist schon nicht so ganz ohne, aber in der heutigen Zeit ja doch relativ leicht, weil man kann im Vorfeld am Morgen in sein Navigationsgerät die Adresse eingeben, wo man hin möchte, und trotz aller Kanäle, die es da gibt, trotz aller Fjorde, die man zu überqueren hat, trotz aller Einbahnstraßen, führt ein dieses Ding durch so eine Großstadt bis an den Punkt, wo man hin will. Das ist vor allen Dingen für mich ein überaus großes Geschenk, denn ich bin vom Herrn nicht mit einem sehr ausgeprägten Orientierungssinn gesegnet. Dafür hat er mir allerdings eine Frau an die Seite gestellt, die das doppelt gut kann. Schwierig wird's immer dann, wenn sich die Dame im Navigationsgerät nicht mit meiner Frau einig ist. Dann muss ich nämlich entscheiden, auf welche Frau höre ich jetzt. Und man kann's eigentlich nur falsch machen. Das ist schon eine spannende Geschichte, sage ich euch. Ja, aber wie ist das mit der Orientierung in unserem Leben? Da ist es ja nicht ganz so einfach, dass jeder jetzt so ein kleines Kästchen hätte, wo man morgens draufdrückt und sagt, wo will ich heute hin? Und dann wird man da so einfach mal eben durchgeleitet. Klar, die Bibel sagt uns, wie das gehen könnte, theoretisch, hinzuhören auf Jesus, auf den Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Aber ganz so einfach ist das, zumindest nach meiner Erfahrung, ich fürchte, ihr habt die gleiche, auch nicht immer. Dass wir da nicht ganz alleine sind und dass wir sogar noch vergleichsweise unglaublich gut dran sind als Christen, das macht die Bibel schon sehr, sehr deutlich. Und das macht auch unsere Zeit deutlich. Denn ich weiß nicht, ob es eine Zeit gab in der Geschichte der Menschheit, wo die Menschen weniger orientierungslos sind. Ich habe das Navi angeführt, und es ist für uns alle, glaube ich, eine schöne Geschichte, dass fast jeder so ein Handy in der Tasche hat. Und wenn man an irgendeinem Punkt nicht weiß, wie funktioniert das, wie heißt der, wie ist die Situation aktuell vor Ort, man kann sein Handy fragen und man bekommt eine Antwort. Das Schwierige ist, dass manche sehr existenziellen Fragen des Lebens nicht ganz so eindeutig beantwortet werden. Da gibt's auch eine große Vielfalt von Antworten. Und auf welche der sozialen Medien höre ich jetzt? Wie orientieren sich Menschen in unserer Zeit? Woran orientieren sie sich? Wenn inzwischen über die Hälfte der Bevölkerung unseres Landes keiner christlichen Kirche mehr angehört, dann können wir, denke ich, schon so ganz pauschal sagen, na ja, an den Kirchen und an dem Glauben orientiert sich unsere Gesellschaft als Ganzes wohl kaum. Und dann gibt's dann solche Begrifflichkeiten wie dieses Modewort von der Political Correctness. Also sich politisch korrekt auszudrücken, meint ja nicht nur, dass man sich korrekt ausdrückt, sondern im Grunde geht's auch darum, korrekt zu denken, die korrekten Überzeugungen zu haben. Also wenn man sich denn orientiert hat und zu einer Überzeugung gelangt ist, dann ist die nächste Frage, ist das, was ich denke, woran ich mich orientiere, denn politisch korrekt? Darf ich das nur innerlich als Überzeugung in mir haben, aber nicht öffentlich aussprechen. Es gibt eine Menge Meinungen, die ich für absolut falsch und für absolut richtig halte. Aber die Frage, die mich zunächst beschäftigt, ist, dürfen wir überhaupt Meinungen haben, ohne dass man im Vorfeld beurteilt, das ist falsch oder das ist richtig? Woran orientiert sich das? Es gibt eine Menge Aussagen in der Bibel, von denen ich mal behaupten möchte, dass die heutige Gesellschaft sagt, die sind politisch nicht korrekt. Woran orientieren wir uns in diesen Zeiten, die so verunsichert sind, bei denen wir merken, das, was über Jahrzehnte selbstverständlich war, das, was immer funktioniert hat, das, was für alle Beteiligten klar war, das stimmt so nicht mehr. Das können wir nicht mehr so eins zu eins übernehmen. Das hat nicht mehr so eine grundsätzliche Richtungsvorgabe, so eine Orientierungsqualität, wie wir das vielleicht gemerkt haben. Und da fühlen sich viele, viele Menschen in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft total orientierungslos. Und nicht alle haben dabei ein solches Urvertrauen wie der Vasco eben, sondern ich glaube, dass viele sich genau so hin und her dirigiert fühlen von den verschiedenen Stimmen in unserer Gesellschaft und dabei eine totale innere Unsicherheit ihr Herz erfüllt. Eine Angst, mit dem nächsten Schritt über die Klippe zu springen und in den Abgrund zu stürzen. Viele, viele Menschen sind in Depressionen, sind in Behandlung, weil sie die Orientierung für ihr Leben verloren haben. Auch wenn das sehr ausgeprägt ist in unserer Zeit, macht die Bibel allerdings deutlich, dass das Problem kein grundsätzlich neues Problem ist, kein Problem des 21. Jahrhunderts oder von uns modernen Menschen, sondern dass es das eigentlich immer gegeben hat. Ich habe uns mal ein paar Bibelverse mitgebracht, unter anderem einen aus Jona. Okay, danke. Wir gucken mal, ob das dann gleich in der ein bisschen automatischer geht. Jona 4, Vers 11 zunächst. Also ein recht alter Bericht aus dem Alten Testament. Und da ist Gott im Gespräch mit Jona. Und dann sagt er zu Jona, und mir, also Gott, sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können. Also der tut's nicht, ich weiß nicht warum. Muss ich den noch einschalten oder habe ich was falsch gemacht? Okay. Okay. Gut. Danke. Funktioniert. So, Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Das ist nicht eine Beschreibung der Gesellschaft von heute, sondern das ist damals gewesen, in Ninive, vor irre langen Zeiten, vor mehreren tausend Jahren. Und das betrifft auch keineswegs nur die Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, mit Glauben nichts zu tun haben, sondern das betrifft uns alle. Die ganze Menschheit hat ihren Kompass verloren. Und das lesen wir zum Beispiel auch im Jesaja über uns als Menschen, die wir jetzt gläubig sind und die wir Jesus Christus gefunden haben. Da schreibt der Jesaja, wir alle irrten umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Irgendwie scheint das so in unserer DNA drin zu stecken als Menschen, dass wir nie den wirklichen Überblick haben. Vielleicht rührt daher das ausgeprägte Verlangen danach, dass wir die Dinge gerne im Griff haben, dass wir Angst haben vor Kontrollverlust, weil wir wissen, wir haben eigentlich in uns nicht die optimale Orientierung. Wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir ein Stück Orientierung von außen bekommen. Und Menschen ohne Kompass, die sind beständig in der Gefahr, sich in ihrem Leben zu verlaufen. Wie oft habt ihr schon mit Menschen zusammengesessen, wo man dann im Verlauf des Gespräches an einen Punkt kommt, wo der, eine den anderen fragt, du, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du anders machen? Wie oft haben wir diesen Wunsch vielleicht im Herzen, Mensch, nochmal von vorne anfangen zu können, das Rad zurückdrehen und die Entscheidung, die ich da und da getroffen habe, jetzt anders zu treffen, weil ich damals nicht die richtige Orientierung hatte, weil ich nicht wusste, wo es lang ging. Das ist, glaube ich, ein Stück Menschsein. Das gehört dazu, dass wir diese Orientierung nicht permanent vor Augen haben, sondern oft genug da einen Mangel empfinden. Mitten da hinein, als die Zeit erfüllt war, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, kommt die Botschaft Gottes, dass er seinen Sohn sendet. Und von diesem Sohn lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 11. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Jesus Christus als der Eckstein, so wird er hier bezeichnet in der Apostelgeschichte. Der Eckstein hat ja eine ganz zentrale und wichtige Funktion, die man so ein bisschen illustrieren kann mit so einem Kubus. An einem Eckstein wurde ein ganzes Gebäude ausgerichtet. Damals hat man ja im Altertum noch nicht mit Vermessungstechnik unsere Standards arbeiten können. Aber das Entscheidende bei den Bauleuten, bei den Bauverantwortlichen war, dass sie den Eckstein setzten. Das musste der Chef persönlich tun. Der Architekt war wahrscheinlich zugegen und der Bauleiter selbst hat diesen Stein gesetzt. Denn an diesem Stein richtet sich der gesamte Bau aus. Da wird klar, wo es links lang geht, wo es rechts lang geht. Da wird klar, wie die Linien zu verlaufen haben in diesem Gebäude. Da wird eine Orientierung vorgegeben, sodass am Ende ein Gebäude zustande kommt, von dem alle sagen, jo, das passt. Das ist gut konstruiert. Jesus Christus, sagt nun die Apostelgeschichte, ist für uns als Menschen zu einem solchen Eckstein geworden. An ihm muss sich alles ausrichten. Ich finde, das ist so eine befreiende und eine so gute Botschaft, dass Jesus der Maßstab aller Dinge in unserem Leben werden soll, weil es nicht darum geht, wie im alten Judentum, dass wir, wenn wir Orientierung haben wollen, erst die 600 und hast du nicht gesehen, Gesetze auswendig lernen und dann gucken immer jeweils, bin ich hier, bin ich da mit diesem einzelnen Gesetz in Übereinstimmung, sondern hier wird die Orientierung gegeben durch die Beziehung zu einer Person. Manchmal wäre es uns vielleicht sogar fast lieber, wir könnten so eine Litanei von Dogmen auswendig lernen, so ein paar Grundsätze, zu denen dann alle Ja sagen und dann ist alles klar. Aber genau das funktioniert laut der Bibel eben nicht. Das haben die Juden bis zum heutigen Tag immer wieder versucht. Und man muss sagen, sie sind in ihrer Beziehung zu Gott letztlich daran gescheitert, dass sie versucht haben, Gesetze einzuhalten und sich daran zu orientieren. Ich muss einen Schluck trinken, Entschuldigung. Die Alternative, die in Jesus Christus zum Tragen kommt, lautet, es geht um eine Beziehung. Wir haben das auch so schön von euch beiden illustriert bekommen, Monika und Vasco, mit dem Stock. Das Ganze funktionierte von dem Moment an, wo eine Verbindung zwischen Monika, die wusste, wo er hin muss, und Vasco da war, über diesen Stock. Und als diese Beziehung da war, konnte sie ihn relativ easy zu dem Ziel führen, wo er hin sollte. Jesus sagt, das Wort Gottes sagt, dass Jesus genau diese Funktion für uns innehat. Ich habe gerade in der letzten Woche in 1. Petrus 2 folgenden Vers gelesen, der das auf den Punkt bringt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, das erinnert nochmal an Jesaja, was wir eben gelesen haben, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Da steht nicht, jetzt seid ihr zu den Glaubensgrundsätzen zurückgekehrt. Jetzt seid ihr zu den Wahrheiten zurückgekehrt. Jetzt habt ihr es verstanden, jetzt habt ihr es begriffen, sondern ihr seid zu Jesus, zu der Person zurückgekehrt. Ihr habt euch an ihm festgemacht. Er ist der Beschützer, euer Hirte, der über uns wacht. Das ist eigentlich das Evangelium, dass wir Orientierung finden in der Beziehung zu Jesus als Person. Sind die Gebote, sind die Aussagen der Bibel deshalb für uns belanglos? Natürlich nicht. Weil die Aussagen der Bibel und die Gebote stehen niemals im Widerspruch zu Jesus, sondern sie kommen oder sind Ausfluss seines Wesens, Ausfluss seines Wirkens. Aber nicht die Einhaltung des Buchstabens macht uns lebendig, sondern die Beziehung zu diesem lebendigen Jesus Christus, die hilft uns, Orientierung für uns selber in unserem Leben zu finden. Jetzt haben wir eben ein schönes Lied gesungen, in dem es unter anderem, auch ohne dass das vorher abgestimmt war, um einen Leuchtturm ging. Und da wurde davon gesungen, dass Jesus unser Licht ist. So weit, so gut. Das ist ja nur, was ich euch bisher verkündigt habe, nicht unbedingt der letzte, neueste Schrei, von dem ihr noch nie gehört habt, gehe ich von aus, sondern das ist das, was eigentlich die Basis unseres Glaubens ausmacht, dass wir in so einer lebendigen Beziehung zu Jesus stehen und daraus Orientierung gewinnen. Allerdings geht die Bibel und geht Jesus explizit einen Schritt weiter. Er möchte nicht nur, dass Lieder über ihn als Leuchtturm gesungen werden, sondern er sagt in Matthäus 5, Vers 14 zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Das heißt, diese Leuchtturmfunktion, die gibt Jesus eins zu eins an dich und an mich weiter. Da wird's dann natürlich nochmal richtig spannend. So schön es ist, wenn wir für uns Orientierung gefunden haben, wenn wir wissen, wo es lang geht, wenn wir unser Leben in eine Reihe bekommen, mit einem Anfang und mit einem Ziel, wo wir einzelne sichere Schritte tun können. Das ist unglaublich wichtig, wertvoll und Grundvoraussetzung. Aber dabei stehen zu bleiben, ist nur die halbe Miete, ist nicht das, was Jesus eigentlich für uns vorgesehen hat. Denn er sagt, ihr sollt jetzt die Stadt auf dem Berge sein. Könnten wir auch wiedergeben mit Leuchtturm, der genau diese Funktion hat, Menschen im Umfeld Orientierung zu geben. Wenn in der Nacht Leute auf hoher See draußen sind und nicht wissen, wo rechts und links ist, wenn sie so sind wie die Menschen in Ninive oder so sind wie unsere Zeitgenossen heute in dieser konfusen Welt, wo kommt dann die Orientierung her? Bin ich jemand, an dem sich andere orientieren? Da darf ich jetzt nicht Gottesdienstbesucher fragen, die meine Predigten hören, sondern da müsste man wahrscheinlich eher meine Nachbarn fragen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Ist da was erkennbar oder sind wir verschluckt in dem Betrieb, in der Normalität, in dem Alltag dieser Welt, wo wir untergehen als graue Mäuse unter anderen? Wir können uns, glaube ich, nicht zu diesen Lichtern machen, aber wir brauchen es auch gar nicht, denn Jesus sagt hier eigentlich sehr unmissverständlich, ihr seid das Licht der Welt. Die Frage ist also, wie wir das Ganze ausleben, ob wir das Ganze ausleben, ob das Ganze zum Tragen kommt, ob in uns eine Sehnsucht da ist, dass genau diese Funktion von unserem Leben ausgeht. Ich habe eingangs ja über die Bedeutung gesprochen, die so ein Navigationsgerät in fremder Umgebung hat. Und es ist so großartig, dass wir das Wort Gottes und dass wir den Geist Gottes als Navigation für uns und für unseren Alltag haben. Das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn wir den Geist Gottes einladen, zu uns zu reden, wenn wir hinhören, wenn der Vasco neben der Brille auch noch Ohrenstöpsel bekommen hätte, hätte er verloren. Die Ohrenstöpsel rauszunehmen, ist unsere eigene Verantwortung. Können wir tun, indem wir, wie gesagt, die Bibel zur Hand nehmen und reinschauen, drin lesen, indem wir den Geist Gottes einladen, zu uns und in unser Herz hinein zu reden. Aber wisst ihr, was das Entscheidende beim Navigationsgerät ist? Das ist die Eingabe der Zieladresse. Wir hatten auch ein paar Situationen, im Schwedischen gibt es ja, oder im Norwegischen auch, ein paar Satzzeichen, ein paar Buchstaben, die es bei uns nicht gibt, mit irgendwelchen Kringeln und sonst was drüber, dass es schwierig war, die Zieladresse einzugeben, weil da solche Satzzeichen drin waren, die wir nicht so auf Anhieb in einem Navigationsgerät gefunden haben. Oder wir haben was eingegeben und das Navigationsgerät hat nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, kennen wir nicht, können wir dich nicht hinbringen. Also die Zieleingabe ist die Grundvoraussetzung dazu, dass das Navigationsgerät funktionieren kann. Und für mich bedeutet das, das ist Jesu Anfrage an uns, welches Ziel haben wir für unser Leben eingegeben? Lautet unser Ziel, wir wollen möglichst unbeschadet durchkommen. Wir möchten möglichst wenig Unannehmlichkeiten erleben. Wir möchten möglichst unseren Wohlstand halten oder besser noch ausbauen. Wir möchten. Was möchten wir? Welches Ziel ist in dein Navi eingegeben? Und wenn unser Ziel identisch ist mit dem, was Jesus für uns vor Augen hat, dass wir nämlich ein Licht für die Welt sind, eine Stadt auf dem Berg, ein Leuchtturm, dann müssen wir ihm das sagen. Das Schöne ist, dass er unsere Zieleingabe wirklich versteht und dass er sogar derjenige ist, der uns fähig macht, das Ziel zu erreichen. Welche Orientierung haben wir für unser Leben? Ich hoffe, dass ein jeder von uns sagen kann, dass Jesus sein Orientierungspunkt ist, dass er sich ganz auf ihn ausrichtet und an ihm orientiert. Aber dann lasst uns auch die Frage beantworten, was ist unsere Zieleingabe? Wofür folgen wir Jesus nach? Ist er unser geliebter Heiland und Herr, an dem wir unsere Freude haben und gut ist? Oder sind wir auch bereit, uns von ihm gebrauchen zu lassen, um Menschen in dieser orientierungslosen Zeit eine Orientierung zu bieten, eine Orientierung aus Fleisch und Blut, an der sie vielleicht erkennen können, wie ihr Leben auch alternativ laufen könnte. Ich glaube, jeder von uns braucht dazu eine große Portion Gnade vom Herrn und die wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.